Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Elektromobilität liegt im Trend, doch passt sie zu mir? Ist sie alltagstauglich? Was ist mit dem Laden, der Reichweite, den Ladepunkten? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Kia liefert die Antworten, macht Laden so einfach wie tanken, zeigt Fördermöglichkeiten auf für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen und bietet zukunftsweisende Fahrzeuge mit hohen Reichweiten. Alle mit der 7 Jahre Kia-Herstellergarantie. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf kia.com.
The important point here is that we have committed to distribute this vaccine at no profit for the duration of the pandemic period. And which means that the hundreds of millions of doses that have been ordered already, regardless of when they are delivered, will be supplied at no profit.
So souverän klang Pascal Soriot noch am 24. November des vergangenen Jahres. Der Mann ist CEO einer der größten Pharmafirmen des Planeten, deren Namen inzwischen jeder auf der Welt kennt: AstraZeneca. In jenem Interview mit den amerikanischen Kollegen von Bloomberg machte er noch einmal klar, dass AstraZenecas Anti-Covid-Impfstoff zum Selbstkostenpreis verkauft werden soll, solange die Pandemie dauert. Und er verspricht das auch für hunderte Millionen bereits vorbestellter Dosen. Zitat: egal wann diese ausgeliefert werden. Ein Unternehmen, das weltweit Medikamente gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Leiden herstellt, verspricht, die Welt vor Covid-19 zu schützen. Mit einem günstigen Impfstoff, der einfach gelagert werden kann. Entwickelt von den Wissenschaftlern der Universität Oxford und produziert von den Medikamentenprofis. Doch bei der Umsetzung dieses famosen Plans reiht sich Fehler an Fehler. Die Dokumentation der Testreihen weist Unstimmigkeiten auf. Es kommt heraus, dass die angegebene Wirksamkeit von 70% gegen schwere Covid-Verläufe ein Mittelwert verschiedener Versuchsreihen ist, an denen zu wenig ältere Menschen teilnahmen. Mehrmals muss der Konzern seine zugesagten Liefermengen korrigieren. Offensichtlich hat AstraZeneca mit Großbritannien Exklusivverträge geschlossen, mit der EU zum Beispiel hingegen nicht. Nachdem in mehreren Fällen lebensgefährliche Thrombosen auftreten, setzen einige Staaten die Impfung mit AstraZeneca aus. Wie konnte es zu diesem Desaster kommen? Und besteht noch die Möglichkeit, die weitreichenden Folgen für unsere infizierte Welt abzuwenden? Diesen Fragen gehe ich mit Julia Merloth aus dem Spiegel Wissenschaftsressort und Maximilian Popp, dem stellvertretenden Leiter des Auslandsressorts, nach. Und wir fangen ganz vorne an, bei der Idee, einen Impfstoff herzustellen, der die ganze Welt gegen Covid-19 immunisieren soll. Kam der Impuls dazu von Oxford, Max, oder war das eine gemeinsame Idee beider Partner?
Also es war für Oxford, glaube ich, immer wichtig zu sagen, wir haben hier auch ein Ziel, das ist größer als nur schnelle Gewinne und als nur der Blick auf uns selbst. Und für AstraZeneca war es, wenn man so will, eine PR-Kampagne. Also die Idee war, die Firma zu sein, die hinterher behaupten kann, die Welt gegen Covid-19 geimpft zu haben. Das ist ein sehr nobles Vorhaben. Es ist sicher auch eines, das auf das Konto von AstraZeneca eingezahlt hätte. Die Tragik ist, und darüber werden wir gleich sprechen, es kam eben ganz anders. Und AstraZeneca hat dieses Versprechen bis heute nicht so richtig wahr gemacht. Aber das war die Idee, mit der die Uni Oxford und AstraZeneca gemeinsam angetreten sind.
Jetzt holen wir mal die Wissenschaft mit ins Boot. Und ich finde, eine wichtige Rolle hat die Oxford-Professorin Sarah Gilbert gespielt, die vor, das habe ich irgendwo gelesen, genau einem Jahr, am 11. April 2020, in der berühmten Times davon sprach, dass sie damals schon zu 80% sicher sei, mit ihrem Team einen Impfstoff zu erschaffen, der gegen Covid-19 schützt. Und sie sagte das mit dem Ausblick, dass es vielleicht bis Ende September sogar geschehen könnte, letztes Jahr. Und sie sagte das 12 Tage vor der ersten klinischen Testreihe, habe ich gelesen. Julia, ist das üblich? Kann man sowas wissenschaftlich zu so einem frühen Zeitpunkt auch schon postulieren?
Also man konnte das zu dem Zeitpunkt tatsächlich postulieren. Das klingt total verrückt, aber es zeigt eben auch einmal mehr, wie weit die biomedizinische Forschung inzwischen ist und was möglich ist. Also man hatte eben wahnsinnig früh schon das Genom dieses Virus sequenziert und das war die Basis, die Grundlage für alle Impfstoffe, die wir jetzt haben. Und im Grunde hat man einfach Methoden genommen von Impfstoffen, die man schon vorher entwickelt hat, und hat sie angepasst an dieses neue Virus. Und das ging eben, weil man so schnell die Erbgutsequenz hatte. Insofern konnte sie sich relativ sicher sein, dass dieses Prinzip funktionieren wird mit zu einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit.
Um die Folgeprobleme zu verstehen, muss ich fragen, ob man damals ganz sicher sein konnte, dass man diese Aufgabe, über die ihr gerade schon gesprochen habt, nämlich wir wollen die Welt vor Corona retten, wir wollen auch die Welt impfen mit AstraZeneca, tatsächlich auch produktionstechnisch bewältigen konnte. Denn AstraZeneca ist ein Riesenkonzern, aber in der Impfstoffproduktion vorher unerfahren. Hätte man da schon die Risiken sehen können, die Lieferschwierigkeiten, die nachher aufgetreten sind?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine wichtige Frage. AstraZeneca ist aus Sicht Oxfords erstmal eine logische Wahl. Es ist in Teilen britisches Unternehmen mit Sitz in Großbritannien. Und sie haben eben diese Zusage gemacht, zum Selbstkostenpreis zu produzieren. Beides sprach sicher für AstraZeneca. Aber das ganz große andere Thema war, wie du gesagt hast, Olaf, AstraZeneca hatte wenig Erfahrung in der Impfstoffproduktion. Und das ist eines der gigantischsten Vorhaben in der Geschichte der Impfstoffproduktion, dem sich AstraZeneca und alle anderen jetzt stellen müssen.
Aber trotz der Erfahrung des Konzerns gab es auf dem für AstraZeneca neuen Sektor Probleme.
Ein Problem, das dann relativ früh auftrat, war eben, dass AstraZeneca genau bei dieser Produktion eben nicht so gut klargekommen ist und dass Schwierigkeiten aufgetreten sind, dass es zu Lieferengpässen kam. Und das hat natürlich im Rückblick auch damit zu tun, dass dieses Unternehmen weniger Erfahrungen auf dem Gebiet hatte und hat als einige Konkurrenten. Und insofern ist schon die Frage erlaubt, ist AstraZeneca dann der ideale Partner, wenn man vor so einer historischen Aufgabe steht?
Es könnte natürlich auch sein, dass man sich vielleicht einfach das zu positiv ausgemalt hat. Ich kenne mich in der Medizinstoffproduktion nicht aus. AstraZeneca, korrigiere mich bitte, Julia, wenn ich da falsch liege, ist führend oder relativ groß auf dem Gebiet der Krebsmedikation und kardiovaskuläre Leiden und so weiter und so fort. Das kann man wahrscheinlich nicht einfach auf Impfstoffproduktion transponieren, die Werke, die man dort hat, oder?
Nee, das kann man überhaupt nicht transponieren. Man kann schon nicht die Impfstoffherstellung von einem Impfstoff auf die Impfstoffherstellung eines anderen Impfstoffs zwangsläufig übertragen. Also das ist auch noch eine Besonderheit eben bei dem AstraZeneca-Impfstoff, dass es ja eben ein Vektorimpfstoff ist. Also auch nochmal eine spezielle Technologie, für die man eben auch eine gewisse Ausstattung und Know-how benötigt. Wenn man jetzt einen klassischen Totimpfstoff hätte herstellen wollen, wie das zum Beispiel China viel gemacht hat, hätte man sowieso von Grund auf viel, viel größere Produktionsanlagen zurückgreifen können. Die hatte man jetzt bei diesen neueren Technologien sowieso noch nicht in dem Ausmaß, wie man sie bei den klassischen Impfstoffen hatte. Insofern war klar, man muss aufbauen und dann ist eben die Frage, welches Unternehmen hat da das beste Know-how, das eben dann schnell aus dem Boden zu stampfen.
Gleichzeitig ist AstraZeneca natürlich ein Weltkonzern mit tausenden Mitarbeitern, mit einer langen Geschichte, mit einem, dachte man, professionellen Management. Und insofern ist es auch eines der großen Rätsel, die sich mir und uns, glaube ich, auch nach dieser Recherche noch immer stellen. Wie konnte es ein Konzern in dieser Preisklasse verbocken, wie es AstraZeneca eben verbockt hat? Und einen Fehler an den nächsten reihen. Und gerade auch, und ich glaube, darauf werden wir sicher noch kommen, in der Kommunikation so viele Fehler zu machen. Wie wurden diese kleineren und größeren Fehler kommuniziert? Wie hat man versucht, Vertrauen wiederzugewinnen? Und da muss ich sagen, es ist absolut desaströs und für mich absolut unerklärlich, wie gerade auch der CEO dieses Unternehmens, Pascal Soriot, da nicht aktiver sein kann, da nicht mehr versucht, in die Offensive zu kommen, den Kontext zu erklären und Menschen eben ihre Skepsis zu nehmen. Stattdessen geht AstraZeneca seit Monaten auf Tauchstation. Und das ist, glaube ich, hat einen großen Teil zur Verunsicherung beigetragen.
Ja, und auch bei der Produktion hätte man ja zumindest erwartet, dass eben Versprechungen gemacht werden, die dann auch mal grundsätzlich einzuhalten sind und man Verträge so schließt, dass sie auch realistisch erfüllt werden können.
Ich finde es auch in dem Punkt ungewöhnlich, wenn wir jetzt einen Schritt in der Chronologie weitergehen, dass die klinischen Tests Unregelmäßigkeiten hatten, dass also die Zulassung unter nicht ganz logischen Voraussetzungen erfolgt. Und auch da habe ich empfunden, dass diese Ungenauigkeiten nicht genau erklärt oder aufgearbeitet wurden. Was ist da genau passiert?
Also es war schon so, dass von Anfang an kommuniziert wurde, dass es in diesen Studien eben eine Untergruppe gab, in der man eine halbe Dosis verimpft hatte. Also man impft den Stoff ja in zwei Dosen, normalerweise sind das zwei volle Dosen. Und in einer Untergruppe der Zulassungsstudie hat ein Teil der Probanden aber nur eine halbe Erstdosis bekommen. Und in dieser Untergruppe war der Impfstoff überraschenderweise wirksamer. Und AstraZeneca hat dann eben die Wirksamkeiten dieser beiden Gruppen einfach zusammengerechnet. Also einmal die Wirksamkeit der eigentlichen Zulassungsstudie mit zwei vollen Dosen und die Wirksamkeit dieser halben Dosis Studie und hat dann eine Pressemitteilung rausgegeben mit der Überschrift hier 70% Wirksamkeit. Und man musste dann eben doch nochmal genauer weiterlesen, um festzustellen, ach guck mal, in dieser Untergruppe mit zwei vollen Dosen, also in der regulär durchgeführten Studie oder dem regulär durchgeführten Teil der Studie, war die Wirksamkeit eben geringer mit den 60%. Und das ist natürlich kommunikativ einfach schon ein Problem.
Und wissenschaftlich doch auch.
Also man kann schon anfangen, darüber zu streiten, ob das passieren darf in so einer Zulassungsstudie, dass man seltsame Dosen verimpft, ob das jetzt Absicht war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dann ist natürlich auch die nächste Frage, wie geht man damit um? Und also schließt man dann einfach diese Gruppe, in der was falsch gelaufen ist, aus und nennt eben einfach klar das Ergebnis der Studie, die man machen wollte, oder rechnet man irgendwas zusammen, um nachher eben auf höhere Werte zu kommen? Und das hat AstraZeneca eben gemacht und das hat von Anfang an sicher schon Skepsis geweckt.
Was meint ihr denn? Also jetzt muss ich mal Advocatus Diaboli sein und fragen, ist das ein blöder Zufall? Ist das Ungenauigkeit, Schlampigkeit? Oder hat man sich irgendwann gedacht, so, oh Mist, uns ist ein Fehler passiert und wir versuchen das jetzt zu kaschieren und anders zu kommunizieren?
Naja, also sie haben sich tatsächlich dazu erstmal ausgeschwiegen, dann gab es so ein bisschen missverständliche Angaben. Die Uni Oxford hat auch mal gesagt, das war Absicht mit der halben Dosis. Dann hat AstraZeneca aber wieder gesagt, ah nee, das war doch ein Versehen und wir müssen irgendwie nochmal. Also das war sehr undurchsichtig und man kann da viel spekulieren. Nach allem, was man jetzt bislang weiß, ist die Tendenz schon eher, dass es ein Versehen war. Aber wie es wirklich gelaufen ist, weiß niemand so genau, was eben auch daran liegt, dass AstraZeneca sich ausschweigt.
Das ist schon verblüffend, oder? Also ich meine, es geht hier um eine der ganz großen Menschheitsaufgaben. Und dann kommt eine Firma und tritt an und sagt, wir lösen die. Wir treten an, die Welt gegen Covid-19 zu impfen. Und dann unterlaufen ihnen Fehler, von denen manche man auch erklären kann, aus der Hektik des Moments heraus. Und das ist natürlich auch ein Druck. Aber warum man es nicht schafft, die Kommunikation auch nur halbwegs hinzubekommen. Und wenn man sagt, okay, wir haben diese Kompetenz in dem Unternehmen nicht, wir können nicht professionell kommunizieren, wir können die Öffentlichkeit nicht unterrichten, fair enough. Aber ihr seid ein Weltkonzern, dann kauft doch jemanden ein, der das kann. Es gibt genügend Krisen-PR-Firmen da draußen.
Hätte mit entsprechender Kommunikation zumindest die Unsicherheit gegenüber dem Wirkstoff gemindert werden können?
In dieser ganzen Krise ist Kommunikation natürlich ein ganz wesentlicher Teil. Und es geht, Julia hatte das gesagt, beim Impfen natürlich auch um Vertrauen. Und es ist ganz wesentlich, dass die Menschen Vertrauen fassen und sich eben auch impfen lassen. Sonst scheitert die gesamte Kampagne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch von einem persönlichen Standpunkt, es ärgert mich. Denn es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das Impfen auf die Reihe kriegen und es ist wahnsinnig wichtig, dass die Menschen dabei mitgenommen werden und AstraZeneca spielt da eine zentrale Rolle und ich würde mir wünschen, dass sie die professioneller ausüben, denn, das muss man immer wieder dazu sagen, Julia, das wirst du bestimmt bestätigen können, der Impfstoff an sich ist ja nicht schlecht. Der Impfstoff, den Oxford da entwickelt hat, der ist sicher, der ist gut und wir brauchen den, wir brauchen diesen Impfstoff aus Oxford, um Corona in den Griff zu bekommen.
Ja, und gleichzeitig aber eben auch diese Studien so schlecht gemacht hat. Also das ist auch was mich eben so aus der wissenschaftsjournalistischen Sicht so ärgert, wenn man sich eben anguckt, wie BioNTech oder Moderna das gemacht haben. Die haben halt wirklich einfach saubere Zahlen vorgelegt. Da kannst du genau gucken, welche Impfreaktion, wie viel Prozent der Leute hat was bekommen. Das ist einfach eine übersichtliche Arbeit, wo du nachschauen kannst.
Zumindest, wenn man ein ordentliches Produkt vertritt.
Bei AstraZeneca hast du immer so Kleckerstudien, hier noch so einen kleinen Teil, hier noch so einen kleinen Teil. Dann haben sie irgendwie nicht genug Alte in der Studie drin gehabt, was dann ja auch später zu dem Problem geführt hat, dass der Impfstoff in Deutschland erst für die Alten nicht zugelassen wurde. Jetzt ist man bei den unter 60-Jährigen ein bisschen vorsichtiger, auch einfach im Gesamteindruck. Also es gab für all diese Entscheidungen sehr, sehr gute Gründe und man kann die alle erklären, aber einfach so, da bleibt einfach sowas hängen von, hä, was ist da eigentlich los? Und heute Hü, morgen Hot und was kann ich jetzt eigentlich glauben? Und das ist eben das Problem.
Mich würde auch mal interessieren, wie es den WissenschaftlerInnen in Oxford damit geht. Also wenn ich Sarah Gilbert wäre, ich würde ja die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Meine gesamte Arbeit in so einem Projekt und da muss ich mit ansehen, wie es von einem völlig überforderten Unternehmen derart in den Sand gesetzt wird. Und ich meine, inzwischen hat man ja auch einen Vertrauensverlust, der ist fast irreparabel.
Aber die entscheidende Frage an diesem Punkt ist doch, könnt ihr das erklären? Dieses Rumgeeiere, sowohl in den klinischen Studien als vor allen Dingen in der Kommunikation der Ergebnisse? Gibt es da eine Erklärung für? Ist das wirklich nur der fehlende Kommunikationsprofi, den du gerade angesprochen hast, Max? Oder ist da mehr hinter und man hat sich gedacht, nee, wir müssen jetzt aber schnell durchkommen, wir haben so viele Zusagen gemacht, alles egal.
Ja, also ich tue mich schwer, mich da festzulegen, aber ich gehe schon davon aus, dass man natürlich, also das Zusammenrechnen dieser beiden Ergebnisse, dass man letztlich eben sagen kann, der Impfstoff reduziert das Erkrankungsrisiko um 70% statt nur um 60%, war natürlich schon auch gewollt, ne? Also man geht natürlich lieber dann mit einer höheren Zahl raus als mit einer niedrigeren, aber ja, langfristig war es eben einfach nicht klug. Muss man so sagen.
Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Julia, dann war das auch die Zeit, als schon BioNTech und Pfizer und Moderna ihre Wirksamkeitsprozente rausgehauen haben. Und ich habe das damals als so ein bisschen, ja, ich sag mal, Wirksamkeitsvektor-Vergleichsprotzerei empfunden. Oder sehe ich das falsch?
Ja, natürlich. Also das war ja auch ein wahnsinniger Wettlauf. Also es war sowieso die Frage, wer kommt zuerst mit seinen Daten rum? Also welcher Impfstoff wird sich als erstes als wirksam erweisen? Dann hatte BioNTech vorgelegt, dann hatte Moderna vorgelegt, beide mit Werten von über 90%. Und dann musste AstraZeneca an dem Punkt schon so ein bisschen nachklappern. Und hatte dann auch noch einen niedrigeren Wert. Es war ja auch sowieso schon, dass die 70% auch schon dazu beigetragen haben, das Vertrauen in den Impfstoff zu senken, weil das ja auch schwierig erstmal ist, diese Zahlen überhaupt zu verstehen. Und man sieht halt über 90% und man hört 70% und dann sagt man natürlich sofort schon, ja, nee, dann will ich lieber den Impfstoff mit über 90%. Und diese Frage, wie gut schützt ein Impfstoff gegen schwere Verläufe oder dagegen, dass ich ins Krankenhaus muss, die war da ja auch noch gar nicht so präsent. Also heute weiß man eben, AstraZeneca schützt genauso gut wie BioNTech oder Moderna eben vor diesen schweren Verläufen und vor dem, was man hier wirklich am allernötigsten verhindern möchte, nämlich dass Menschen im Krankenhaus sind oder sterben.
Ich glaube, ein Muster, das man auch erkennen kann, ist so eine gewisse Überforderung bei diesem Unternehmen. Wir hatten das, Julia hat das beschrieben, bei den Studien. Es gab ja noch eine andere große Frage, die haben wir bislang nur am Rande gestreift und das ist die der Produktion. Und da hat sich AstraZeneca auch in monatelanges Hin und Her und einen Kleinkrieg mit der Europäischen Union verstrickt, wo immer die Frage war, wer bekommt jetzt eigentlich diesen raren AstraZeneca-Impfstoff? Und am Ende waren es da die Europäer, die den Kürzeren gezogen haben.
Ich habe das so empfunden, dass die erstens die Zusagen von AstraZeneca zu vollmundig waren und dass die EU schlecht verhandelt hat. Ich frage mich aber, wenn wir da in medias res gehen, kann man nicht als EU Top-Diplomat, als Unterhändler, als jemand, der sich auf dem politischen Parkett gut bewegen kann, wissen, dass AstraZeneca mit Großbritannien so exklusive Verträge geschlossen hat und natürlich diese Verträge als erstes erfüllen will?
würde man hoffen. Also ich glaube, auch das haben unsere Recherchen ja gezeigt, während bei den Briten Vollprofis mit AstraZeneca verhandelt haben, war die Verhandlungsführung der EU ja eher stümperhaft. Und während die Briten mit voller Kraft in Richtung Impfstoff gegangen sind und auch sehr früh sichergestellt haben, dass die Lieferketten stimmen, hat man sich in Europa so ein bisschen zurückgelehnt. Also wir sprechen jetzt über die Zeit so ab Mai, Juni. Da war man in Europa froh, dass man dieses große Hilfspaket, den EU Recovery Fund, auf den Weg gebracht hat. Und danach sind die EU-Diplomaten erstmal alle in Urlaub gegangen. Sommerurlaub und Pandemie ist vielleicht ja auch gar nicht mehr so schlimm. Das war dann ein Rückstand gegenüber Großbritannien, den man eigentlich nicht mehr bis heute nicht eingeholt hat. Und deshalb wurde man auch leichter Opfer, wenn man so will, der falschen Versprechen, die AstraZeneca gegeben hat. Man hat sich da einfach drauf verlassen und dann hat man gar nicht so genau hingeguckt, schaffen die das überhaupt?
Hat Großbritannien das besser gemacht, besser verhandelt als die EU?
Großbritannien, wenn man in die Verträge guckt, ist sehr detailliert genau diese Fragen durchgegangen, hat sich eben die Garantien geholt, hat festgelegt, was passiert, wenn nicht genügend geliefert wird. Wie schaffen wir es, dass diese Lieferketten stehen? Alles wichtige Fragen, denen sich die Europäer gar nicht so richtig angenommen haben. Und das ist schon auch wirklich ein Versagen in Brüssel. Diese Leichtfertigkeit, diese Wurstigkeit, mit der man da in die Verhandlungen gegangen ist. Und das hat sich jetzt bitter gerecht. Und diese Fehler, man muss es einmal so klar und so hart sagen, die kosten Menschenleben. Also es ist nicht irgendwie, ja, dann sind wir jetzt halt irgendwie ein, zwei Wochen später und es sind irgendwie 100 Millionen Dosen weniger. Nee, das wird am Ende über Leben und Tod entscheiden. Und deshalb finde ich ja, ist da die politische Verantwortung ganz klar auch bei Ursula von der Leyen. Wenn Ursula von der Leyen Regierungschefin in einem Nationalstaat wäre, hätte sie längst zurücktreten müssen. Das Versagen AstraZenecas ist das eine Thema, aber das Versagen der EU-Kommission bei der Impfstoffbeschaffung ist eines der ganz großen anderen Themen. Und die hängen natürlich eng miteinander zusammen.
Wir haben über die Produktion gesprochen und über Verhandlungen und Zusagen an die bestellenden Länder. Wir müssen auch über die medizinische Problematik sprechen, Julia. Und im Kern geht es um die Frage, sind die Thrombosen, die nach Impfungen mit AstraZeneca auftreten, medizinisch so relevant, dass sie die Empfehlungen der entsprechenden Institute rechtfertigen? Also zum Beispiel den Hinweis des Paul-Ehrlich-Institutes, kurz PEI, nur noch ältere Menschen mit diesem Stoff zu impfen. Denn in England sind, glaube ich, kann aber auch der Stand von vor ein paar Tagen sein, bei mehreren Millionen geimpfter Menschen etwa 30 dieser Fälle aufgetreten. Und mir kommt das so vor, als wäre das eine ganz normale Relation, also normaler Nebenwirkungsfaktor, wie ihn fast alle Medikamente haben.
Ja, also man muss sagen, die sind extrem selten. Das sind extrem, extrem, extrem seltene Nebenwirkungen. Und das ist eben auch der Grund, warum die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, eben sagt, wir ziehen weiter eine positive Risikonutzenbilanz und wir lassen den Impfstoff so zugelassen, wie er zugelassen ist. Und es gibt keine Einschränkungen. Das deutsche PEI guckt ein bisschen anders drauf, weil die eben nochmal konkreter auch auf Untergruppen schauen und da eben auch dann in der Risiko-Nutzen-Abwägung nochmal zu einem anderen Schluss kommen. Und diese Beschränkung, dass man in Deutschland eben sagt, Menschen unter 60 sollen sich nur noch nach Rücksprache mit dem Hausarzt impfen lassen können und auf ausdrücklichen Wunsch, rührt einfach daher, dass man diese Nebenwirkungen eben bislang vor allem bei jüngeren Frauen beobachtet hat. Und man sagt eben, die haben gleichzeitig ein deutlich geringeres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf, als es jetzt zum Beispiel 90-jährige Person hat.
Aber die Sinusvenenthrombosen sind ja hauptsächlich bei jüngeren Menschen aufgetreten.
Deshalb sagt man eben bei den Jüngeren, okay, ihr habt kein so hohes Risiko für schweres Covid-19 im Vergleich. Und im Verhältnis dazu habt ihr eben dann aber doch ein relativ hohes Risiko für diese Sinusvenenthrombosen. Und deshalb sprecht bitte einmal vorher mit eurem Arzt, ob ihr irgendwelche anderen Risikofaktoren vielleicht noch habt und ob ihr diesen Impfstoff bekommen sollt, könnt. Das ist der Hintergrund. Also bei einer alten Person ist die Risiko-Nutzen-Abwägung einfach ganz, ganz eindeutig, weil wenn die sich infiziert und erkrankt, dann wird sie zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sterben und hat einfach den maximalen Nutzen von der Impfung Und gleichzeitig sind die Impfreaktionen bei Älteren noch geringer. Also da ist die Abwägung einfach ganz, ganz eindeutig, wohingegen sie bei jüngeren Menschen eben ein bisschen schwieriger ausfällt. Und man muss eben auch dazu sagen, es gibt ja andere Impfstoffe. Also wenn man jetzt keinen anderen Impfstoff hätte, könnte man immer noch auch gut sagen, gibt das auch allen Jungen. Es gibt ja aber Alternativen. Insofern ist die Abwägung einfach bei den Personen, wo es nicht so klar ist, geben wir eben eher dann einen anderen Impfstoff.
Okay. Die zweite medizinische Komponente der Problematik AstraZeneca ist, dass jetzt sich Berichte mehren, zumindest habe ich das gelesen, dass sie gegen bestimmte Mutationen des Virus nicht gut schützt. Südafrika hat zum Beispiel die Impfung mit Covishield, wie der Wirkstoff dort heißt, gestoppt. Was bedeutet das?
Ja, das ist natürlich eine weitere Negativmeldung in der langen Reihe von Negativmeldungen. Und gleichzeitig muss man sich aber eben in Deutschland auch bewusst machen, dass man Zeit verstreichen lässt. Also wenn wirklich die Frage ist, lasse ich mich jetzt impfen oder warte ich auf einen anderen Impfstoff? Also vorausgesetzt, es gibt eben gerade nur die Möglichkeit, AstraZeneca zu bekommen, dann hat man natürlich entweder gar keinen Schutz, wenn man wartet. Und das Virus kursiert ja aber jetzt. Und es kursiert gerade jetzt auch nicht die südamerikanische Variante, also die brasilianische, sondern es kursieren eben die Varianten bei uns, gegen die Impfung durchaus schützt. Und insofern ist die Abwägung da zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar, dass man eben auch gesamtgesellschaftlich brauchen wir jetzt den Impfschutz, weil wir sind mitten in einer neuen Welle. Die Intensivstationen sind voll. Die Experten rechnen damit, dass sie schon Ende des Monats so voll sein könnten, wie sie noch nie zuvor waren. Und da nutzt uns eben in 3 Monaten ein Impfstoff, der gegen die südamerikanische Variante schützt, dann auch nichts.
Was muss denn passieren, um die Versorgungslücken zu verhindern und um vielleicht etwas Vertrauen zurückzugewinnen? Geht das überhaupt noch oder ist es dafür schon zu spät?
Ich würde sagen, besser spät als nie. Es ist jetzt natürlich sehr spät und die Verunsicherung ist da. Und die Marke AstraZeneca ist in gewisser Weise verbrannt. Was es natürlich bräuchte, ist, dass Pascal Soriot, der Chef des Unternehmens, der ja seit Monaten mit seiner Familie in Australien weilt, dass der jetzt an die Öffentlichkeit tritt und Dinge klarstellt und sich erklärt. Das würde, glaube ich, den Schaden zumindest begrenzen.
Question to AstraZeneca. Mr. Soriot, you're like a piece of soap. It's impossible to get a hold of you.
Was man aber sagen muss, ist, der Schaden ist da. Die Verunsicherung ist da. Es gibt einige Länder, die ihre Impfungen mit AstraZeneca schon komplett ausgesetzt haben. Dänemark unter anderem, Norwegen, Australien hat sie stark eingeschränkt, haben ein Riesenproblem, weil deren Impfkampagne auch in weiten Teilen auf AstraZeneca beruhte. Und ein ganz großes Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist COVAX. Die internationale Kampagne, gerade Menschen in ärmeren Ländern zu impfen. COVAX stützt sich eben in ganz großem Maße auf AstraZeneca, weil der Impfstoff günstig ist, weil er leicht zu lagern ist. Deswegen war das immer der Schlüssel, um große Teile der Welt zu impfen. Und wenn jetzt dort auch sich das Misstrauen durchsetzt, wenn die Leute sagen, pff, ihr Europäer, ihr Amerikaner, ihr wollt ihn nicht, aber wir sollen jetzt hier mit AstraZeneca impfen, dann haben wir wirklich ein richtig großes Problem.
Ich möchte euch gerne Fragen aus eurem Text vorlegen und gucken, ob ihr da inzwischen eine Antwort drauf habt. Sind das alles wirklich nur Missgriffe, Schuldigkeiten, Patzer im Eifer des Gefechts? Oder sind das Grundproblematiken oder vielleicht sogar böse Absichten? Haben wir alles schon teilweise behandelt, aber vielleicht nochmal als Roundup.
Also ich würde böse Absicht ungern unterstellen, aber ich würde schon sagen, dass da was im Argen liegt. Also ein Teil dieser Dinge kann man sicher auf Schusseligkeit oder irgendwie mal was daneben gegangen zurückführen. Aber zu einem Teil würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und da schon auch strukturelle Probleme vermuten.
Sehe ich ganz genauso. Fehler passieren, aber die Frage ist, wie geht man mit diesen Fehlern um? Und das ist auf Seiten AstraZeneca absolut ungenügend. Und ich habe das Gefühl, dieses Unternehmen und ihr CEO Soriot haben bis heute den Schuss nicht gehört. Und sie wissen, glaube ich, gar nicht, welche Verantwortung sie da gerade tragen.
wenn ihr die Versorgungslücke anspricht, die nicht nur in Europa, sondern eigentlich auf der ganzen Welt durch die fehlenden AstraZeneca-Impfstoffe entstehen können. Noch ist es ja, kriegen wir es vielleicht noch einigermaßen gefixt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass andere Hersteller diese Lücke schließen können?
Ich weiß es auch nicht so genau. Also auch bei denen hängt es natürlich davon ab, wie schnell und wie gut können die jetzt produzieren. Und bei Johnson & Johnson kam jetzt ja auch die Meldung, dass die jetzt auch erstmal an die EU die zugesagten Dosen auch erstmal nicht ausliefern, weil es da eben auch Verdachtsfälle von Sinusvenenthrombosen gibt. Und die, also ich gehe davon aus, dass die sich eben das, den ganzen Hickhack ersparen wollen, wobei man sich dann auch da wieder fragen kann, ob das jetzt die Lösung ist, dann einfach gar nicht auszuliefern, was ja auch wieder den Fortschritt der Impfkampagne beeinträchtigt und nachher auch Menschenleben kostet. Also man muss auch sagen, es ist kein leichtes Feld, da einen guten Umgang zu finden.
Ich glaube, es hängt auch davon ab, auf welches Land man schaut. Also die USA werden es wahrscheinlich ausgleichen können. Da ist ja AstraZeneca bis heute nicht zugelassen. Aber Fauci, der oberste Seuchenbekämpfer, hat ja gesagt, wir brauchen AstraZeneca wahrscheinlich gar nicht mehr. Selbst für Europa wäre ich zuversichtlich, dass wir das irgendwie ausgeglichen bekommen. Aber was ist mit all den anderen Ländern, die komplett oder in weiten Teilen abhängig sind von AstraZeneca? Afrikanische Staaten, lateinamerikanische Staaten. Da hätte ich ein großes Fragezeichen, ob es ohne AstraZeneca geht. Und da wird es dann sehr schnell sehr existenziell. Das heißt, genau die globale Verantwortung, die AstraZeneca eigentlich übernehmen wollte, müssten sie genau dort jetzt einlösen.
Und es ist ja auch beim Schließen der Lücken nicht nur die Frage, ob irgendwann dann mal genug Impfstoff da ist. Also sicher wird der irgendwann dann mal da sein, aber wir brauchen eben ja einfach schnell. Also wir brauchen jetzt Impfstoff und zwar richtig viel. Und das ist das Problem.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Julia Merlot und meinem Kollegen Maximilian Popp für das Gespräch in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audioformate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.
Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegel-Journalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört.
Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben?
Nein. Ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen?
Morddrohungen, also sind für mich leider auch keine Seltenheit.
Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.